Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern
Carsten,
Hanna
und Thorsten.
Ja, moin. Wir sind wieder zu dritt zusammengekommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir aus dem Anlass, dass wir Jubiläum feiern, und zwar 10 Jahre Ausdauerblock, wollen wir mal darüber sprechen, 10 Dinge, die wir gelernt haben in der ganzen Zeit, seitdem wir im Ausdauersport unterwegs sind, beziehungsweise wir sind ja schon länger als 10 Jahre im Ausdauersport unterwegs, aber einfach in der Zeit, wo wir uns auch noch intensiver mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt haben, nicht nur irgendwie persönlich den Sport machen, sondern eben auch im Arbeitsalltag und im Businessalltag dem Sport sehr, sehr, sehr eng verbunden sind. Und deswegen sprechen wir heute über 10 Dinge, die wir gelernt haben in 10 Jahren Ausdauerblock. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch Thorsten und Carsten. Moin, ihr zwei.
Moin.
Servus.
Ich dachte schon, sie vergisst uns.
Ja, ja. Sie war so im Redeflash, weißt du, ach, da sind ja noch welche dabei.
Ja, muss euch ja nennen, geht ja nicht anders. Es gibt doch Beschwerden.
Wie gut, dass sie in der Vorbereitung noch gesagt hat, ich soll nicht so viel labern, ne?
Und ich glaube, das wirst du dir eine Weile anhören dürfen. Ja.
Und alle okay. Zuhörer und Zuhörerinnen sind Zeuge von diesem Spruch in aller Öffentlichkeit.
Passt schon. Ich fange einfach mal an, ne?
Ja.
Mit der ersten Sache, die ich gelernt habe, so in den letzten Jahren. Und die ist, Ausdauer zahlt sich aus, und das in jedem Lebensbereich. Also der Name vom Blog und von unserem Business kommt ja nicht von ungefähr. Er hängt natürlich damit zusammen, dass wir alle so ein bisschen den Ausdauersport als unsere Passion haben. Aber es ist nicht das Einzige, sondern es ist halt so, dass diese Ausdauer sich eigentlich auf jeden Lebensbereich zielt. Und ich bin eigentlich vom Grundsatz her nicht gerade der geduldigste Mensch, um das mal vorsichtig auszudrücken. Mir hat aber tatsächlich dieser ganze Weg geholfen, zu zeigen, dass zum Beispiel das Dranbleiben einfach am wichtigsten ist. Also immer am Ball zu bleiben, immer weiterzumachen, und das bringt dich im Leben weiter. Und das gilt für den Sport, das gilt fürs Business, das gilt aber auch im Persönlichen. Und ich bin mittlerweile zum Beispiel, wenn man das jetzt mal auf Sport bezieht, also auf den Trichter, dass ich sage, lieber mache ich 200 Mal im Jahr Sport, als dass ich 3 Monate auf einem Halbmarathon trainiere und dann vielleicht 6 Monate lang gar nichts mehr mache, was ja leider doch immer mal wieder vorkommt, ne? Also ich bin halt mittlerweile wirklich so einer, der, für den zählt es, regelmäßig jede Woche irgendwas zu machen, viel mehr als jetzt sich irgendwie auf einen Highlight vorzubereiten und vor allen Dingen eben danach, also in ein Loch zu fallen und dann einfach mal nichts zu tun. Und ich habe ehrlich gesagt auch schon viel zu oft in den letzten Jahren von Leuten gehört, dass sie halt genau in diesen Trichter fallen. Sie haben sich ein Ziel gesetzt, das schaffen sie auch. Das ist super toll, aber das viel Spannendere ist eigentlich, was passiert denn danach? Und dann passiert es halt oft, und ich glaube, da geht es vielen Hörerinnen und Hörern so, dass sie halt einfach in ein Loch fallen oder einfach wieder auf der Couch landen und Sport eben nicht ein Teil von ihrem Leben ist, die eben nicht dranbleiben und eben nicht ausdauernd sind. Und ja, wenn man das jetzt mal einfach als Beispiel nimmt, ich habe jetzt mal gesagt, also das ist jetzt so ein persönliches Ziel von mir, immer so 200 Mal Sport im Jahr machen, also im Schnitt 4 Mal die Woche. Und wenn du nur 30 Minuten jede Woche, also 4 Mal 30 Minuten Sport machst, was ja wirklich eine überschaubare Zeit ist, dann hast du im Jahr 100 Stunden Sport gemacht. Und das ist echt richtig, richtig viel. Und diese Dinge ziehen sich eigentlich so richtig quer durchs ganze Leben. Und ich habe das jetzt mal an Beispiel Sport gebracht. Aber es ist auch, wenn ich das jetzt mal auf den Ausdauerblock beziehe, ne? Im Ausdauerblock sind mittlerweile über 500 Artikel erschienen über die ganze Zeit, über die 10 Jahre. Also daran sieht man, dass es eigentlich auch fast jede Woche einer im Schnitt gewesen ist. Also so konstant war es jetzt dann doch nicht, aber im Schnitt war es letztendlich so von der Menge her. Und auch das hat dazu geführt, dass eben aus diesem kleinen Blog, den am Anfang Family and Friends gelesen haben, irgendwann halt mal mehr als 100.000 Leser im Monat waren. Oder nehmen wir das Beispiel des kostenlosen Laufanfängerkurses, also des Laufanfängerkurses in unserem Ausdauerblog, den ich da entwickelt habe, zusammen mit der Community. Und letztendlich haben den ja mittlerweile über 50.000 Menschen gemacht. Am Anfang war er kostenlos, mittlerweile kostet er einen kleinen Betrag. Und aus diesem Angebot ist letztendlich ja, das ganze Business entstanden, was wir jetzt haben, weil einfach du am Anfang was gegeben hast, sei es Information, sei es eben durch die Artikel, sei es durch diesen Laufkurs und der Ertrag einfach oft Jahre später kommt. Und das ist etwas, was wir, die wir ja in unserer schnelllebigen Zeit immer schnell Erfolge haben wollen, immer vergessen, dass du oft irgendwas erntest. Das ist wie bei einer Ernte eben. Du musst erstmal die Saat aussehen und die dann pflegen und irgendwann kannst du den Ertrag dann einfach später ernten. Und deswegen ist mein erster Punkt, dranbleiben ist einfach das Wichtigste. Es ist aber eben auch für viele die größte Schwierigkeit.
Jetzt hat er uns stumm gemacht.
Ja, jetzt hat er gel ewig gelabert. Ich wollte sowas sagen. So, ich setze dem gleich mal einen Punkt entgegen, wobei der überhaupt gar nicht jetzt, vielleicht wenn es auch so im ersten Moment klingt, nicht jetzt dem widerspricht. Aber mein zweiter Punkt, 10 Dinge, die wir gelernt haben, ist, dass sich Ziele setzen total hilfreich ist, sowohl im Leben als auch im Sport. Weil du hast ja gerade gesagt, Thorsten, du willst nicht derjenige sein, der 3 Monate auf dem Halbmarathon trainiert und danach dann erstmal eine ganze Weile nichts macht. Aber das heißt ja nicht, dass es trotzdem nicht sinnvoll ist, sich Ziele zu setzen. Denn wenn man sich weiterentwickeln will, dann sollte man immer Ziele haben oder auch eine Vision davon, wo man hin will. Und beim Sport brauche ich persönlich auch eigentlich immer ein Ziel. Dabei gilt aber nicht, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, also es gilt nicht, dass das Ziel immer schneller, immer höher, immer weiter sein muss, sondern es ist immer auch wichtig bei einer Zielsetzung, finde ich, dass man sich halt realistische Ziele setzt, ne? Ich meine, da können wir jetzt wieder über das SMART-Prinzip reden, da wollen wir gar nicht groß drauf eingehen. Ein Ziel sollte immer ambitioniert sein aus meiner Sicht, aber trotzdem auch erreichbar sein. Weil wenn man falsche Ziele setzt wiederum, dann ist es, glaube ich, problematisch, wenn man einfach unrealistische Ziele setzt oder sich Ziele setzt, die man total leicht erreicht. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Das ist, glaube ich, auch nicht hilfreich. Aber grundsätzlich habe ich gelernt, dass Ziele einen immer weiterbringen, nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Und auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach so, dass wenn jemand zielstrebig im Sport ist, dass man das auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann, dass man davon lernen kann, wenn man sich ein Ziel setzt, auf das man jetzt beim Laufen, also nehmen wir das Beispiel Halbmarathon, das du gebracht hast, Thorsten, wenn man sich einen Halbmarathon zum Ziel setzt und darauf über Monate trainiert, dass man halt dieses immer dranbleiben, immer einfach kontinuierlich fleißig sein und trainieren, das kann man auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und am Ende ist es ja auch so, muss ich ja auch immer sagen bei dir, Thorsten, du hast es ja auch gesagt, du hast ja auch ein Ziel, wenn du sagst, ich will 200 Mal im Jahr Sport machen. Das ist ja genauso ein Ziel, wie als wenn ich sage, ich trainiere jetzt auf Halbmarathon XY oder was auch immer, ne? Von daher,
Genau, also
ich glaube,
das ist für
ohne
mich.
Ziele ist es schwierig. Also das weiß ich, nicht nur aus eigener Erfahrung, auch aus der Erfahrung von der Betreuung sehr vieler Athleten und Athletinnen. Und das sagen ja auch Untersuchungen, dass es so ist, ne? Die allermeisten Leute bleiben halt ohne eine gewisse Zielsetzung langfristig nicht dran. Und deswegen kann man so dieses Thema sich Ziele setzen, wunderbar vom Sport auch auf andere Lebensbereiche übertragen und davon total profitieren.
Ich finde das übrigens eine perfekte Ergänzung zu dem Punkt, was ich genannt habe. Und überhaupt, also überhaupt kein Widerspruch, nicht mal im geringsten, weil 200 Mal Sport im Jahr ist genauso ein Ziel, ne? Es ist halt immer die Frage, wie man die Ziele setzt. Und ich stimme dir hundertprozentig zu. Also das Absolut.
Tja, mit euch beiden vergleiche ich mich nicht.
So richtig so.
Damit kommen wir nämlich genau zum Punkt 3.
Was ist dein Ziel? Du wirst zum Raucher, so wie du klingst?
Nein, das sind die Nachwehen einer Erkältung
Ach so.
zur Aufnahme. Sich mit anderen zu vergleichen, ist nicht sinnvoll. Habe ich mir als ersten Punkt rausgesucht. Wir hier, so in der Zielgruppe, wo wir unterwegs sind, die Leute, die das hier hören, für uns, wir machen den Sport für uns und für niemanden anderen. Das muss man einfach mal so ganz deutlich sagen. Eigentlich ist Sport eher was Individuelles, jeder für sich. Jetzt ist Sport aber auch bekannt dafür, dass es irgendwie immer um Wettkampf, um Vergleich, um höher, schneller weitergeht. Das ist einfach der Ursprung des Sports, wie wir ihn in der Moderne heute machen, ist halt Wettkampfsport. Und da geht es nun mal darum, wer zuerst über die Ziellinie läuft. Das ist auch völlig in Ordnung, dass es das gibt. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Ich bin auch zum Beispiel kein großer Freund davon gewesen, dass bei den Bundesjugendspielen die Medaillen oder
Oh,
die
hör
Sachen abgeschafft wurden.
auf. Lass uns dieses Fass nicht
Das ist,
aufmachen.
nein, also das kann ja jeder halten, wie er es für richtig hält. Ich war da kein großer Freund davon, weil ich durchaus den Wettkampfcharakter des Sports auch gut finde, um sich hin und wieder mal mit anderen zu messen. Aber im Endeffekt, wenn man mal die Gesamtheit des Sports sich anguckt und die Gesamtheit, was wir aus dem Sport rausziehen wollen, dann ist das Vergleichen mit anderen nicht sinnvoll, sondern es ist eher eine Belastung, die auch durchaus gefährlich sein kann. Und wichtiger ist es, dass man sich einfach regelmäßig selbst reflektiert und sich fragt, passt das für mich, so wie das gerade abläuft, der Sport? Will ich vielleicht mehr, will ich weniger machen? Und wenn ich mehr machen kann, dann werde ich vielleicht auch besser. Habe ich mich entwickelt? Konnte vielleicht früher nur 5 Kilometer laufen, jetzt kann ich 15 Kilometer laufen. Und natürlich, und das ist eigentlich so ein bisschen dieses Problem, was ich gesellschaftlich da immer auf uns zurollen sehe, ist, dieser Vergleich ist ein Perspektivenvergleich. Wenn ich natürlich mit 500 Läufern an der Startlinie stehe, dann kann ich wunderbar mit 500 Läufern mich vergleichen und kann auch mal sagen, hey, wer war denn heute der Beste, und kann mich vielleicht auch mal ärgern, wenn ich nur 15. geworden bin und 10. werden wollte. Wenn ich aber in der Kaffeeküche stehe, meiner Firma, und mir dann dort anhören muss, dass andere schneller sind oder irgendwas besser können, dann ist das einfach eine Perspektive, die gar nicht, dann werden einfach Äpfel und Birnen gleichgesetzt. Und deswegen ist das total gefährlich, dieses sich permanent vergleichen. Ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, hatte ich so echt so eine typische Begegnung in der Kaffeeküche, dass mir dann jemand erklärt hat, dass der Onkel eines Verwandten, den er über 3 Ecken kennt, auch läuft und im Zweifelsfall den Marathon viel schneller läuft. Und dann die vierte Frage war, wie lang ist eigentlich ein Marathon? So, und das ist einfach, da merkt man einfach, dass das darf man halt nie vergessen. Diese ganze Vergleicherei, die ist immer auch auf den Blickwinkel des Betrachters zu setzen. Und da gilt halt, im Zweifelsfalle scheiß drauf, was andere sagen. Um es mal so ganz deutlich zu sagen, kommt mit euch selber zurecht, fühlt euch dabei gut, und wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann gesteht euch das auch ein, sagt, okay, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Und es ist auch völlig in Ordnung, sich über eine Leistung zu ärgern, wenn man mehr wollte, aus welchen Gründen auch immer, weil man besser trainiert war oder geglaubt hat, mehr rausholen zu können oder was auch immer. Das ist völlig in Ordnung. Aber hört bitte auf, immer zu gucken, was andere tun und warum sie irgendwie, weiß ich nicht, also auch dieses bei Strava, diese Segmente, oh, da könnte ich jedes Mal. Ich meine, was hat das für Züge angenommen, diese Vergleicherei? Da haben Leute irgendwie auf abgesperrten Wiesen sich dann irgendwelche Kommensegmente gebaut, wo eigentlich nur sie lang gekommen sind, nur damit sie da der
Auch mal
König waren.
King oder Queen of the Mountain sind.
Ja, also nur so, also das sind ja Sachen, wo man, also das hat ja völlig abstruse Züge angenommen. Und das ist einfach, da so muss ich einfach sagen, Es macht überhaupt keinen Sinn, sich zu vergleichen. Das ist einfach gar nicht das Level, auf dem wir 90% unserer Zeit verbringen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man auch mal kompetitiv sich auf einen Wettkampf vorbereitet und sagt, ey komm, ich will jetzt, aber den Nachbarn, wenn man irgendwie ein Battle hat, sich mit dem Nachbarn gemeinsam auf einen 10-Kilometer-Lauf vorbereitet und dann da gegeneinander antritt, ist das völlig in Ordnung. Es macht übrigens viel mehr Spaß, wenn man den gemeinsam absolviert und finisht und sich dann gemeinsam freuen kann. Und deswegen nicht so viel mit anderen vergleichen, bisschen mehr auf sich selber achten und dann, das ist eigentlich das.
Hilft übrigens ganz gut auch im normalen Leben, ne? Also abseits vom Sport. Ne? Das Gras ist immer woanders, auf der anderen Seite grüner, ne? Aber ohne zu wissen, wie eigentlich das Gras überhaupt grün geworden ist. Ne?
Das stimmt.
Dass jemand den Pinsel rausgeholt hat und das angemalt hat und wir sehen halt, das ist halt so ein Grundproblem auch im Vergleich, du hast es gesagt, man hat halt nicht die gleiche Perspektive.
Ja.
Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Du weißt gar nicht, wie, also gerade jetzt auch, wenn wir nochmal wieder zum Sport zurückgehen, du weißt gar nicht, wie eine sportliche Leistung überhaupt entstanden ist, was da eigentlich davor gewesen ist. Ne? Und ja, dann macht dich das am Ende eben nur unglücklich. Vergleich mit sich selbst hast du schön als Stichpunkt auch schon genannt. Da mache ich doch einfach gleich mal weiter. Denn eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe im Laufe der Zeit, ist, es geht nicht nur bergauf. Also auch dieser Vergleich mit sich selbst muss man irgendwann mit Vorsicht genießen. Also wenn ich da jetzt mal von mir ausgehe und mal überlege, ich bin irgendwann von der Couch aufgestanden, ich habe meine ersten 5 Kilometer gelaufen, habe meinen ersten Triathlon gemacht und bin dann wirklich 6, fast 7 Jahre lang ging es nur bergauf. Also mit ein paar so ganz kleinen Schritten zurück, aber die waren wirklich minimal. Es kam der erste 5 Kilometer, 10 Kilometer Halbmarathon, Marathon parallel, Triathlon von der Volksdistanz über Olympisch, Mitteldistanz. Ja, bis 2014 ich dann irgendwann in Rot halt die Langdistanz gemacht habe. Also das, was man gemeinhin als Ironman bezeichnet, aber was ja in Rot keiner ist. Und das mein absolutes sportliches Highlight und auch mein absolut sportliches Ziel war. Also das Ziel ist natürlich nicht von Anfang an da gewesen, sondern hat sich erst über die Zeit so ergeben. Und mit diesem Ziel war irgendwie so halt ein Punkt erreicht, wo ich sage, ja, es geht halt, also mehr geht halt nicht. Und jetzt bin ich auch nicht der Typ, der, also erstens hat das extrem viel, also dieses Ziel zu erreichen, hat mich extrem viel gekostet. Also persönlicher Einsatz, Ehrgeiz, auch monetärer Einsatz, zeitlicher Einsatz. Also es war einfach, also der Preis für dieses Ziel war extrem hoch, aber extrem lohnenswert, muss ich auch gleich dazu sagen. Und ich konnte nicht, also für mich war klar, ja, ich kann das jetzt nicht jedes Jahr machen. Und ich will das auch gar nicht jedes Jahr machen, weil ich den Preis gar nicht jedes Jahr bezahlen will. Und danach habe ich aber mich von Ziel zu Ziel gehangelt und in diesem Lifestyle war ich auch irgendwo drin. Und dann habe ich angefangen, halt mir die nächsten Ziele zu setzen. Und das waren dann in erster Linie Marathonläufe, wo ich immer gesagt habe, das ist ambitioniert genug, da muss ich auch richtig intensiv drauf trainieren. Und ich habe einfach gemerkt, das hat mich nicht so richtig gecatcht. Also ich habe das schon gemacht, ich habe das auch absolviert. Aber im Prinzip waren die Leistungen, die ich dort erreicht habe, nie zufriedenstellend. Also das zog sich durch alle Jahre, die dann im Nachhinein gekommen sind. Und ich habe irgendwie auch meinen Weg im Sport gesucht. Und ich habe ihn nie so richtig gefunden. Ich habe weiter Sport gemacht, Gott sei Dank, bin dran geblieben. Der Lifestyle war schon da, aber es war halt einfach, es ging halt nicht weiter. Und so richtig glücklich und so richtig zufrieden bin ich eigentlich erst wieder geworden, als ich auch eben dank Corona erkannt habe, was mich halt wirklich antreibt. Und das ist eben dieses Dranbleiben, was ich ja schon gesagt habe. Also dieses, ich sage jetzt einfach mal die Zahl, 200 Mal Sport im Jahr machen. Ne? Dieses Permanente, dieses Dranbleiben, dieses Dabeisein und überhaupt diesen einfach Sport als Teil seines Lebens zu sehen, so wie du halt auch arbeiten gehst, so wie du halt auch deine Freunde triffst und so weiter. Dass es einfach ein Teil von mir ist. Und erst als ich das erkannt habe, habe ich gemerkt, okay, Das macht mich glücklich und das reicht mir dann auch. Und so ähnlich war es auch mit dem Blog. Im Ausdauerblog ging es auch bis 2021 nur bergauf. Es wurden jedes Jahr mehr Leser. Es wurde irgendwann die ersten Euros damit verdient. Es wurde jedes Jahr deutlich mehr. Und es ging immer, immer steiler bergauf. Und natürlich hat man irgendwo im Kopf, oh ja, so könnte es immer weitergehen. Aber natürlich funktioniert so das Leben nicht. Irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo es halt einfach erstmal nicht weitergeht. Und das zu verstehen und das auch zu akzeptieren, also ist für mich gar nicht so einfach. Und das gehört aber dazu. Also nach jedem Anstieg folgt irgendwann wieder ein Plateau und manchmal geht es auch wieder bergab. Das gehört auch wieder dazu. Und sei es nur, um dann wieder Schwung zu holen, um dann wieder den nächsten Aufstieg zu nehmen. Aber das gehört einfach dazu. Es geht eben nicht immer nur bergauf. Und das ist im Sport wie im Leben halt überall so. So. Jetzt sagt es, schweigt er schon wieder.
Weil du das immer so poetisch abschließt. Wir müssen dann immer erst versuchen, Worte zu finden. Das ist nicht so trivial.
Ja.
Du stellst uns immer ganz schöne Herausforderungen zum Schluss.
Macht nichts.
Ich
Dafür machen wir den Podcast zu dritt.
komme zum nächsten Punkt, der mir ja, die Leute, die mich kennen, das auch schon wissen, sehr am Herzen liegt. Das sind die Frauen in unserem Sport. Und da muss ich sagen, habe ich in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt unterwegs bin im Sport, für mich gelernt, dass wir nach wie vor mehr Frauen im Sport brauchen. Und natürlich hier insbesondere beziehen wir uns auf den Laufsport. Und wir brauchen mehr Frauen, die auch anderen Frauen ein Vorbild sind. Denn, wie gesagt, für mich ist das ein großes Thema. Seit vielen, vielen Jahren setze ich mich intensiv damit auseinander, warum es eigentlich so ist, dass weniger Frauen als Männer im Ausdauersport dabei sind und auch insbesondere bei Wettkämpfen, zumindest bei uns in Deutschland. Gibt ja schon Länder, wo das ein bisschen besser aussieht. Aber nach wie vor sind bei uns die TeilnehmerInnenzahlen deutlich geringer bei den Frauen als bei den Männern. Und von daher, ja, hat sich bei mir persönlich die Zielstellung in den ganzen Jahren nicht geändert. Ich versuche immer noch meinen Teil dazu beizutragen, dass wir mehr Frauen in den Sport bekommen. Es hat sich positiv gesehen ein bisschen was getan. Wenn ich denke, noch vor einigen Jahren, da habe ich mich sehr einsam gefühlt als weibliche Trainerin. Mittlerweile habe ich das Gefühl, da tut sich einiges. Es kommen mehr und mehr Frauen auch, die in solche Rollen reinkommen, weil das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil das sind die Frauen, die dann auch sozusagen als Role Models irgendwie da sind. Das sind Trainerinnen. Das sind auch Influencerinnen auf jeden Fall, die ja für einige Leute Role Models sind. Und da tut sich ein bisschen was, oder da hat sich auf jeden Fall was getan, aber wir sind leider immer noch weit davon entfernt, dass wir irgendwie in irgendeiner Art und Weise bei einer 50-50 Abbildung sind, bei der ich uns gerne sehen würde. Und ich sehe halt nach wie vor, das hat sich echt in der ganzen Zeit nicht geändert, und das finde ich krass, dass es immer noch sehr viele Frauen gibt, die das Problem haben, dass sie sich zu wenig zutrauen und deshalb oft allein schon die Hürde, den Sport überhaupt zu machen, schon zu groß ist für viele. Und auch viele Frauen stellen nach wie vor ihre eigenen Interessen hinten an. Das ist ja auch so ein klassisches Thema, dass es uns Frauen tendenziell schwerfällt, zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit für mich und nehme den Sport auch als Zeit für mich und bin dann mal nicht für die Kinder da oder für den Partner oder für die Family oder sonst wen. Und deshalb, ja, das ist mein Learning, dass wir dann nach wie vor noch viel zu tun ist. Und trotzdem gibt es dann auch wieder auf der anderen Seite positive Entwicklungen, die ich sehe, die ich dann auch wieder freudig zur Kenntnis nehme. Zum Beispiel, dass ich mittlerweile wirklich sehr viele Frauen in meinem Coaching habe, also in meinem individuellen Coaching auch, die auch jetzt nicht die Übersportlerinnen sind, sage ich mal, die jetzt für einen Marathon oder für einen Ironman oder sonst was trainieren, sondern die wirklich einfach sagen, okay, ich will was für mich tun. Ich investiere in mich selbst, in meine eigene Gesundheit, in mein eigenes Wohlbefinden und leiste mir auch so ein individuelles Coaching und tue da was für mich. Und das ist total schön zu sehen, gerade jetzt auch mit unserer Jahresendaktion, die wir hatten im Dezember, wo wir ja ein Special-Angebot für mein individuelles Coaching hatten. Da sind wirklich sehr, sehr viele Frauen dazugekommen, die eben genau da gesagt haben, komm, ich gönne mir das jetzt und ich investiere da in mich und meine eigene Gesundheit und tu da was für mich. Und das war total schön zu sehen. Was man auch sieht, ist, dass sich in der Sportwissenschaft jetzt endlich was tut, dass es jetzt Studien gibt, wo nur auf Frauen geschaut wird und das generell halt jetzt auch unterschieden wird zwischen Männern und Frauen im Sport, weil einfach der männliche Körper und der weibliche Körper halt ganz andere Mechanismen haben und da ganz andere Sachen irgendwie ablaufen und es deshalb überhaupt nicht sinnvoll ist, Männer und Frauen bei jetzt physiologischen Studien in einen Topf zu werfen, wenn es um sportliche Dinge geht, sondern da wirklich zu unterscheiden. Da sind wir immer noch absolut am Anfang bei den Frauen, aber es tut sich wahnsinnig viel gerade. Und aber auch da wieder, Dank sei den Frauen, die da Role Models sind, da bin ich wieder vom Anfang bei dem Punkt, weil auch das nur jetzt passiert, weil es da starke Frauen auch aus der Wissenschaft gibt, die da jetzt voranschreiten. Das muss man auch dazu sagen, das sind nicht die Männer, die das initiiert haben, sondern das sind Frauen, die das initiiert haben, wobei ich nicht sagen will, dass Männer da natürlich nicht auch zu beitragen. Ganz im Gegenteil, da gilt ja leider auch, oder leider, vielleicht ohne leider, aber die Frauen allein können da nichts richten. Wir brauchen die Männer, die das unterstützen. Und genau deswegen hat sich für mich da an meiner eigenen Zielsetzung nichts geändert in der ganzen Zeit, in der ich aktiv bin, dass ich weiterhin versuche, Frauen zu ermutigen, da doch sich auch die Zeit für sich zu nehmen und einfach dem Sport auch eine Chance zu geben. Und genau.
Also ich glaube, für die Männer hier an deiner Seite kann ich nur sprechen, die unterstützen das zu 100%. Also es ist ja, also gerade auch dieses wissenschaftliche Thema, das ist mir auch in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden. Und es ist ja tatsächlich so, also du hast es ja immer noch ab und zu gehört, so nach dem Motto, naja, Frauen sind halt kleine Männer. Es ist totaler Quatsch. Ne? Und es ist halt, sie sind es eben nicht. Und deswegen sind auch diese Studien, also ich habe das mittlerweile gelernt, ich habe ja lese durchaus relativ viele Studien, gerade auch in Recherchezwecke. Und das Erste, was ich mittlerweile wirklich darauf achte, ist, wenn ich so allgemeingültige Regeln, die sich daraus ergeben, wie sind denn die Studien durchgeführt? Sind da überhaupt Frauen dabei gewesen? Und ja, wenn man da mal 20, 30 Jahre zurückgeht, da war es eigentlich fast nie der Fall. Ne, wenn es nicht ein frauenspezifisches Thema war, wurde auch nicht mit Frauen das Ganze durchgeführt. Und ja, dann sind natürlich die Ergebnisse verwässert, weil sie halt eben nicht 1:1 anwendbar sind. Und ich finde es übrigens auch cool, dass wir im Ausdauerclub auch mindestens 80% Frauen haben. Und das darf gerne auch so bleiben.
Oh, ich sitze in Schlagdistanz. Was soll ich sagen, außer zustimmen?
Ich könnte ja jetzt mich hier unbeliebt machen im Podcast und da wird der ein oder andere Hörer oder Hörerin sagen, boah, jetzt kommt die schon wieder mit dem Thema. Aber für mich ist es bezeichnend, dass ihr zwei ja totale Supporter davon seid. Das ist unbestritten. Und trotzdem habt ihr es noch nicht, immer noch nicht natürlich drin, dass ihr immer Männer und Frauen in eurer Sprache mit einbezieht, weil es ist mir jetzt heute schon aufgefallen in diesem Podcast wieder, dass das für euch immer noch nicht selbstverständlich ist. Überhaupt gar kein Vorwurf, aber für mich ist es mittlerweile selbstverständlich, ne? Weil ich fühle mich dann nicht mit einbezogen, wenn ihr nur von Läufern sprecht. Carsten, du hast vorhin auch nur von Läufern und Thorsten hat auch an einer Stelle irgendwie Leser, glaube ich, nur Leser gesagt. Nicht. Also ich weiß, da manche Leute verstehen das nicht, aber aus meiner Frauenperspektive ist das super wichtig. Und das ist bezeichnend, dass wir noch weit entfernt davon sind, dass das einfach total Normalität ist, dass selbst ihr, die so krasse Supporter davon sind, dass es für euch noch nicht natürlich ist, das so zu nutzen.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Ja, ich bin da etwas schwer vom Begriff. Es ist leider so.
Wechsel mal das
Thema. Aber ich glaube, das ist einfach. Nein, aber ich glaube, das ist einfach ganz normal, weil weil ich halt als Frau, wie gesagt, mir fällt das halt auf, weil ich bei mir ist das so, ich fühle mich dann nicht angesprochen, wenn nur die männliche Form benutzt wird. Und das ist ja ganz natürlich, weil bei euch ist das halt eben nicht so, ne? Und deswegen ist es für euch, glaube ich, schwerer, dass auch, dass das so normal ist im eigenen Sprachgebrauch, als das für mich ist, ne? Das so einzubauen.
Gut, wie komme ich jetzt von dem Thema auf mein Thema?
Das ist tatsächlich mal eine Herausforderung.
Also wir legen jetzt mal eine Vollbremsung hin. Also wir machen jetzt mal gedanklich, quietschen jetzt mal so richtig die Reifen. Wir halten das Auto mal an, wenden und fahren in eine ganz andere Richtung. Nämlich das Thema Alternativsport. Und zwar Alternativsport meine ich hier nicht Ergänzungssport zum Laufen, sondern es tatsächlich echt was ganz anderes außer Laufen. Also ich bin ja von Anfang an, als ich dem Ausdauersport mich zugewandt habe, bewusst am Anfang schon Triathlet gewesen. Also ich habe relativ am Anfang schon mit dem Blödsinn angefangen. Also es hatte zwei Gründe. Das eine war, ich konnte keine der drei Sportarten richtig gut, also habe ich sie alle drei kombiniert.
Der Klassiker.
Und schon war es was ziemlich Krasses. Und das Zweite war natürlich, eine der drei Sportarten kann man immer ausführen. Wenn man, egal ob man, ich war beruflich ja viel unterwegs, dann war es dann meistens nur Laufen oder eben auch mal Schwimmen, wenn man in größeren Städten dann beruflich unterwegs ist, dann gibt es irgendwo eine Schwimmhalle oder manchmal hatten die Hotels ja auch einen Pool oder so. Und wenn es mal irgendwo gezwickt hat oder man müde war von irgendeiner Einheit oder so, dann konnte man auf eine der anderen Sportarten ausweichen. Das war also damals am Anfang tatsächlich ganz bewusst gewählt. Ich musste dann auch erst lernen, dass es trotzdem alles drei Ausdauersportarten sind und das beim Triathlon eigentlich Radfahren und Laufen keine richtigen Alternativsportarten zueinander sind. Schwimmen ist noch okay, aber Radfahren und Laufen sind eigentlich keine richtigen Alternativsportarten zueinander. Aber es hat mir eigentlich gezeigt, dass es halt immer Phasen im Leben geben wird. Und wenn wir jetzt mal wieder auf unseren Ausdauerclub zurückkehren, es gibt immer Phasen im Leben, wo man auch mal nicht laufen kann, aus welchen Gründen auch immer. Das kann doch mal eine Verletzung sein, das kann berufliche Gründe haben. Hanna hat jetzt irgendwie zwei individuelle Athletinnen, die auf irgendeinem Schiff rumturnen, zeitweise.
Der Antarktis.
Und
wo ist ein, okay, sorry, Side Story, muss ich jetzt schnell sagen, wo wir einen super Plan hatten, weil es gab auf dem Schiff ein Laufband. Aber bei Wellengang, wo halt die halbe Crew irgendwie immer seekrank ist, da ist auch offensichtlich, habe ich jetzt gelernt, das Laufen auf dem Laufband quasi unmöglich.
Irgendwas ist immer.
Ja,
ja, also und dann braucht man eine Alternative. Also das ist eigentlich der einfachste Grund. Und damit einem der Spaß nicht vergeht und man auch nicht in so ein Loch gezogen wird, einfach, oh Gott, ich kann nicht laufen gehen. Und man braucht einfach noch irgendwas, einen Anker, einen sportlichen Anker, an dem man sich festhalten kann, wenn das mit dem Laufen mal nicht klappt. Oder wenn alleine, wenn der Trainingsplan so nicht funktioniert, so weit würde ich es vielleicht mal fassen. Und das ist ja auch im Leben so. Man hat so seine Anker im Leben, das ist auch wichtig und fest, dass man sich daran orientiert. Aber wenn mal einer dieser Anker nicht erreicht wird, dann darf man nicht gleich untergehen als Schiff, sondern da muss man sich halt was Neues suchen und sich daran wieder hochziehen. Und dann geht es weiter. Und genauso ist es halt im Sport. Wenn es halt mit dem Laufen mal nicht klappt, dann muss man halt noch was im Petto haben. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich allen möglichen Sport gemacht habe. Und das war eigentlich sportlich gesehen die glücklichste Zeit, muss ich sagen, wo ich jeden Tag was anderes gemacht habe. Also da war ich montags Volleyball spielen und mittwochs squashen und freitags irgendwo auf dem Basketballfeld und sonntags habe ich mir mein Knie beim Fußball kaputt gemacht. Und zwischendurch war ich halt auf Schwimmen, Radfahren, Laufen. So, das war jetzt auf Dauer vielleicht ein bisschen viel in der Summe, aber An sich, so von meiner Lebenszeit, war das eigentlich so die glücklichste Zeit.
Kann ich vollkommen nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss jetzt auch mal hier ein knallhartes Geständnis machen. Ich habe mich noch nie und ich werde mich auch heute nicht und auch nicht in Zukunft als Läufer definieren. Also ich bin Sportler, ja, aber ich bin kein Läufer.
Natürlich bist du
Sondern ich.
Läufer. Da kommen wir noch zu dem
Okay, also ich
Morgensalat.
laufe, ja, ich laufe auch relativ viel oder häufig, sagen wir eher häufig, aber ohne Radfahren könnte ich mir das zum Beispiel nicht vorstellen. Und ohne Wandern könnte ich mir es nicht vorstellen. Ohne Skifahren könnte ich mir es nicht vorstellen. Also ich brauche auch diese Anker. Was ich mir jahrelang sehr gut vorstellen konnte, und da kommen wir zum nächsten Punkt, ich hab wieder den leichteren Übergang. Ich konnte mir sehr gut ein Leben ohne Krafttraining vorstellen. Und da habe ich jetzt aber gelernt, das funktioniert nicht. Also Krafttraining war tatsächlich jahrelang so richtig mein Endgegner. Ich habe extrem, also ich war ja wie du, Carsten, von Anfang an Triathlet. Und tatsächlich habe ich in der Zeit so gut wie gar kein Krafttraining gemacht. Und ich konnte das aber offensichtlich, also zum einen habe ich halt wohl das ziemliche Glück gehabt, dass ich halt gute Voraussetzungen hatte. Und zum anderen ist besonders das Schwimmen ja durchaus auch so eine Art, also es ist kein richtiges Krafttraining, aber es geht zumindest in die Richtung, dass man eben nicht nur wie beim Laufen die Beine trainiert oder auch beim Radfahren, das ist ja noch schlimmer. Und da hat mir das offensichtlich auch geholfen, da relativ viel zu kompensieren. Ich habe immer mal wieder was gemacht, aber ehrlich, wirklich nur sehr sporadisch und sehr unfreiwillig. Und über die Jahre habe ich aber gemerkt, also je älter ich werde, umso weniger kann ich das Ganze ignorieren und sagen, nee, brauche ich nicht. Ich reicht ja, wenn ich laufen gehe. Denn am Wissen hat es nie gelegen. Das ist halt wie so oft, ne, im Leben. Also dass das halt notwendig ist und dass man das braucht und dass ab 30 die Muskulatur weniger wird und abbaut und man das auch merkt, das war mir vollkommen bewusst, aber zwischen Wissen und Tun ist halt mal nochmal ja, ein großer Unterschied. Und ehrlich gesagt, mich hat das total geärgert, weil ich eben auch so diesen schleichenden Verfall dann auch so die letzten Jahre gemerkt habe. Also dann hat halt angefangen, der Rücken hier und da zu zwicken, was ich nie gekannt hatte im Leben. Und dann hat halt angefangen, auch mal das Knie weh zu tun und jetzt nie stark, dass es mich stark beeinträchtigt hat, aber doch immerhin so, wo ich gemerkt habe, ja, du läufst halt jetzt mehr nicht mehr einfach so die Treppen locker, flockig hoch, obwohl du das von der Ausdauer her könntest. Und das hat dann sich so, also es hat dann so lange hingezogen, es hat ewig gedauert. Ich habe auch immer mal wieder alles Mögliche ausprobiert, aber es hat nie lange gehalten. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, so richtig warum, aber im November vorletzten Jahres, also 2023, habe ich mich dann endlich durchgerungen, mich im Fitnessstudio wieder anzumelden. Also es ist jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich im Fitnessstudio angemeldet hatte. Aber ich habe dann so gedacht, so auch mit dem neuen Lebensstil und der Freiheit, die ich hatte, die ich habe, was so Zeiten angeht, wann ich ins Studio gehen kann. Und es gibt eigentlich auch keine Begründung, weil das Studio ist echt, ja, keine 10 Minuten Fußweg weg, habe ich mich halt angemeldet, ziemlich widerwillig und habe dann gedacht, so jetzt ziehst du mal bis zum Jahresende durch und dann schauen wir mal weiter. Und tatsächlich, seitdem halte ich durch und bin ja meistens zweimal die Woche auf jeden Fall dort. Ja, manchmal ist es vielleicht auch nur einmal, aber ich ziehe es wirklich durch und es gibt kaum Wochen, wo es nicht so ist. Ich habe es sogar über den Sommer geschafft, da bin ich ein bisschen stolz auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war nicht unbedingt selbstverständlich. Da hat mir aber auch das Marathonziel geholfen. Und ich merke es einfach deutlich im Alltag, ne? Also Rückenschmerzen gibt es jetzt nicht mehr, ne? Und auch mein Gewicht ist leider in den letzten Jahren etwas angestiegen, auch ein bisschen zu viel, aber ich kann trotzdem schmerzfrei laufen. Das war nicht denkbar. Ohne dem. Und ja, das ist etwas, wo ich sage, das liegt ganz klar am Krafttraining. Und deswegen appelliere ich jetzt auch so ganz stark immer wieder, dass die Leute es auch teilweise auch nicht mehr hören wollen. Aber man kann es nicht oft genug sagen, geht, macht Krafttraining, in welcher Form auch immer, macht etwas für eure Stabilität, für eure Kraft, für eure Mobilität. Ich sehe das Ganze als eine Einheit. Macht da einfach was und in welcher Form auch immer. Da könnt ihr euch, da gibt es viele Sachen, ob ihr jetzt wie zum Beispiel bei unserem Ausdauerclub die Videos macht und das bei euch zu Hause macht mit eurem eigenen Körpergewicht oder ob ihr in ein Fitnessstudio geht oder ob ihr das im Gruppentraining macht, was ja auch immer wieder Angebote gibt. Es gibt da viele, viele Sachen. Es gibt viele verschiedene Sachen und da findet jede und jeder auch irgendwas, was einem taugt. Und wenn man auch anfangs der Spaß sich in Grenzen hält, irgendwann merkt man einfach, dass es einem gut tut. Und dann, ja, dann braucht man, also aus meiner Sicht, ich meine, ich werde immer noch nicht juchzend ins Fitnessstudio gehen und frohlockend mich drauf freuen. Aber ist es wie beim Laufen auch, hinterher fühlt man sich immer besser. Ja, und dann muss es auch nicht immer Spaß machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Also Krafttraining ist total eine gute Überleitung für mein nächstes Thema, nämlich der Weg ist das Ziel. Weil beim Krafttraining, ja, also beim Krafttraining geht es wirklich mehr um das regelmäßige Dranbleiben, um das Daily Doing sozusagen und weniger auf das ein Ziel, ein spezielles Ziel hinarbeiten. Die wenigsten werden sich vorher definieren, dass sie jetzt 2 Zentimeter mehr Brustumfang brauchen oder 3 Zentimeter schmalere Taille.
Zumindest nicht von denen, die uns hier zuhören.
Genau.
Ja,
Denke ich mal.
es mag auch Kraftsportler geben, die sich ja nach
Also
solchen Dingen definieren. Das ist völlig in Ordnung.
ich komme gerade aus dem Fitnessstudio, kurz vor der Aufnahme. Da gibt es gar mehr als genug Männlein wie Weiblein, wo das mit Sicherheit eine Rolle spielt.
Ja, aber ob die jetzt exakt 2 Zentimeter sich vornehmen.
Ja,
Also
genau, ja.
der Punkt, auf den ich ja eigentlich hinaus will, ist, wir definieren uns ja immer über diese Ziele, die wir haben. Und hatte Hanna am Anfang ja auch genannt, es ist wichtig, dass man Ziele hat. Aber genauso wichtig ist der Weg dahin. Und in dem Falle gilt tatsächlich, der Weg ist das Ziel. Und der Wettkampf oder das Ziel selber, das Ergebnis ist dann nur noch die Kirsche auf der Torte. Und das ist halt auch im Berufsleben total wichtig oder kann man total einfach aufs Berufsleben auch umlegen. Im Endeffekt geht es nicht immer um das eine Ding, was man noch unbedingt braucht, also den besseren Schreibtisch mit Ausblick oder so, sondern es ist einfach, wie man das Team dahin führt oder wie man das Team vorwärts bringt und einfach insgesamt besser wird. Und das wird viel zu häufig vergessen, wie wichtig dieser Weg zu irgendwas ist. Es wird immer nur darauf geguckt, was haben die Leute in ihrem Leben erreicht. Ja, also welche Positionen hatten sie inne, welche Berufsbezeichnung war der höchste Abschluss, den sie hatten, was ist auch und im Sportlichen genauso, was war die Marathonbestzeit, sind sie mal Marathon gelaufen, was auch immer. Aber eigentlich ist das völliger Quatsch. Sondern wichtig ist der Weg dahin. Und das ist halt, also was im Sport wie im beruflichen Leben so wichtig ist. Und da war jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit ja auch ein krass einschneidendes Beispiel dafür, besonders im Sportbereich, weil plötzlich waren alle Ziele weg, aber trotzdem durften wir ja noch Sport machen, zumindest Teil des Sports durften noch ausgeübt werden. Waren auch viele Sportarten erstmal down, ne? Also ganze Sportarten,
Laufen ging immer.
aber Laufen und individuelles Radfahren ging immer. Und im Sommer dann auch alleine schwimmen oder so war auch wieder möglich. Dass das alles nicht optimal war, aber im Endeffekt hat die Corona-Zeit oder der Corona-Moment, muss man ja eigentlich sagen, dann auch gezeigt, wenn alle Ziele plötzlich weg sind, dann muss man halt aufpassen, dass nicht ein völlig in den Boden wegreißt. Und wenn man dann sich eben auch über den Weg definieren kann, dann hilft das ungemein. Und deswegen, der Weg ist das Ziel.
Übrigens ein Punkt, den ihr mir auch ziemlich, also ich weiß gar nicht, ob ihr das euch so bewusst ist, aber mir mitgegeben habt. Also speziell auch Hanna erst letztens wieder in unserem Coaching letztes Jahr, wo sie dann so gesagt haben, naja, dein Marathon, das ist am Ende, ja, du hast so auch so schön gesagt, Carsten, ne, die Kirsche auf der Sahnetorte, ne? Also das ist einfach nur am Ende die Ernte einzufahren. Aber viel wichtiger ist das davor. Und das war mir bis dahin nie so richtig, also dass ich da mal drüber nachgedacht habe, ne? Also für mich war der Weg davor immer so die Notwendigkeit, um dieses Ziel zu erreichen. Aber dass man das auch umdrehen kann ja, rein auch vom Denken her, ja, fand ich total spannend und hat echt den Horizont erweitert, um das mal so zu sagen, ne? Ja, ich mache einfach mal weiter und sage, auch so eine Erkenntnis, die ich über die Jahre gewonnen habe, Puls und Pace sind nicht alles. Das ist immer so ein bisschen, ist eigentlich ein Widerspruch zu mir selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich bin ein Zahlenmensch, habe nicht umsonst eine Ingenieursausbildung. Ich liebe Zahlen, muss ich gestehen, und dementsprechend auch alles, was damit so verbunden ist. Und trotzdem ist es heute mir egal, was mein, nee, egal ist vielleicht das falsche Wort, nahezu egal, was mein Puls und die Pace sagt. Also ich schaue auch nach Läufen zum Beispiel, vielleicht wie weit ich gelaufen bin, da schaue ich schon drauf, aber ehrlich gesagt, ich schaue überhaupt nicht drauf, welchen Pace ich hatte, und auch nahezu nie auf den Puls, weil ich das auch aber auch mittlerweile ganz gut im Gefühl habe. Und das ist etwas, was tatsächlich, das wäre noch vor 10 Jahren völlig undenkbar gewesen. Da gab es halt Pulsvorgaben zu jeder Trainingseinheit und Pacevorgaben zu jeder Trainingseinheit, und die mussten halt unbedingt eingehalten werden. Und da bin ich heute viel entspannter, was das alles angeht. Es soll nicht heißen, dass es mir völlig egal ist und dass ich ständig mit zu hohem Puls trainiere, und was ja leider viel zu viele machen, das nicht, sondern es ist mir halt nicht mehr so wichtig, diese Zahl, die da auf dieser Anzeige steht. Und ich lasse mich von der auch nicht mehr so viel leiten. Tatsächlich ist es für mich auch mittlerweile, habe ich ein Tool kennengelernt, auch Hanna, ne, was du halt auch in den Ausdauerclub eingebracht hast, diese RPE-Skala, einfach um die Belastung auf einen selbst einfach auch mal gefühlt wahrzunehmen. Ne? Und die dann eben auch unabhängig von Puls und Pace zu machen. Sie hängen ja trotzdem zusammen, aber eben nicht direkt. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel als Zahlenmensch hilft, das trotzdem irgendwie greifbar zu machen. Ne? Und deswegen, ja, hilft mir das einfach, mich von diesem Puls und Pace zu verabschieden und da ein bisschen auf diese Belastung zu achten. Und einfach auch mehr den Spaß in Vordergrund zu rücken. Vor allen Dingen auch dann, wenn ich eben nicht streng irgendeinem Trainingsplan folge. Ne? Das ist natürlich auch immer so ein Punkt, der dazu kommt. Und vielleicht, also was ich persönlich im Moment noch nicht schaffe und was ich aber mal hoffe, irgendwann zu schaffen, ist, dass ich mich auch im Wettkampf davon verabschieden kann. Also dort ist die Puls nicht mehr so wichtig, sondern natürlich eher die Pace. Und ich würde mir echt für mich selbst auch wünschen, dass ich das in Zukunft auch mal irgendwann schaffe, dass ich einfach mal einen Wettkampf einfach nur rein aus der Freude, ohne Blick auf die Uhr laufen kann, weil das schaffe ich tatsächlich völlig. Es ist schon besser geworden, aber so ganz kriege ich das nicht aus dem Kopf raus. Habe ich erst eben letztes Jahr beim letzten Marathon gemerkt. Also wo ich halt auch vom Ergebnis her so weit weg von dem gewesen bin, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, und das mich halt eigentlich am Ende eine Zeit lang ganz schön runtergezogen hat, obwohl das ehrlich gesagt völlig wurscht war, außer mir hat es keinen Menschen interessiert.
Ist so, definitiv, ja. Kommen wir zum letzten Punkt, und der Punkt ist sehr bewusst ans Ende gesetzt. Und da sind wir auch bei dem, was du vorhin gesagt hast, Thorsten. Mein letzter Punkt hierzu bei unserem Thema heute ist, dass jeder Läufer und jede Läuferin, also jeder ist Läufer und jeder ist Läuferin, egal in welchem Tempo man unterwegs ist. Also Thorsten, du läufst und natürlich bist du deshalb Läufer, ja, auch wenn du dich da
Ja, aber halt nicht nur.
nee, das hat ja auch keiner gesagt, dass du nur
Ja.
Läufer bist. Aber das finde ich ganz, ganz wichtig. Also wenn du läufst, dann bist du Läufer oder Läuferin, Punkt. Und es gibt leider immer noch Leute, die irgendwie einem sagen wollen, ab wann man als Läufer sich definieren kann oder als Läuferin und ab wann nicht. Und lass dir das niemals sagen, dass du kein Läufer oder keine Läuferin bist. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn jemand schneller ist, das heißt nicht unbedingt, dass der oder diejenige auch besser als man selbst ist, ja. Ich finde immer häufig leisten Menschen, die langsamer und kürzer unterwegs sind als vielleicht andere und deshalb vermeintlich schlechter sind, die leisten aber häufig viel, viel mehr. Und da kann ich immer so ein Beispiel bringen, jemand, der schon seit vielen, vielen Jahren irgendwie läuft und schon diverse Marathons gelaufen ist und sonst was und dann bei einem 10-Kilometer-Lauf antritt und da, keine Ahnung, sag ich mal, die 10 Kilometer in 45 Minuten läuft, ist nicht besser als jemand, der es schafft, irgendwie seinen ersten 10-Kilometer-Lauf zu machen, der vielleicht aus einem starken Übergewicht kommt ursprünglich, der viel, viel schwierigere Voraussetzungen hat als derjenige, der seit vielen Jahren läuft und für den 10 Kilometer deswegen einfach ein Klack sind, weil er das schon ganz, ganz lange macht. Und derjenige, der da seinen ersten 10-Kilometer-Lauf macht und dafür 1,5 Stunden braucht, also doppelt so lange, ist aber bei Weitem, leistet bei Weitem nicht weniger als derjenige, der das in 45 Minuten läuft, weil man halt immer da auch sehen muss, okay, wo kommt derjenige her, was leistet der für sich selber? Da sind wir auch wieder bei dem Thema, okay, Vergleiche machen gar keinen Sinn. Ne? Man sollte immer nur auf sich selber schauen und sich mit sich selber vergleichen. Und deswegen ist es vollkommen egal, in was für einem Tempo man unterwegs ist. Wenn man läuft, dann ist man Läufer oder Läuferin. Und da gehe ich auch noch einen Schritt weiter. Natürlich sind auch Menschen Läufer und Läuferinnen, die Gehpausen machen. So, nur wenn du mal während eines Laufs zwischendurch eine Gehpause machst, heißt das nicht, dass du kein Läufer oder keine Läuferin bist. Ja? Du bist im Laufschritt unterwegs. Ja, du bist im Laufschritt unterwegs, das heißt, du bist Läufer oder Läuferin. Und Menschen, die dir das Läuferdasein absprechen wollen, haben in der Regel ein ganz, ganz großes Ego-Problem. Und die kann ich einfach nur bemitleiden, weil was geht mich das an, andere Leute zu beurteilen und dann zu sagen, ja, aber die laufen in der und der Pace, das ist ja kein Laufen mehr. Also totaler Schwachsinn. Jeder, der im Laufschritt unterwegs ist, egal was für ein Tempo, ist Läufer oder Läuferin.
Ganz dick unterschreiben. Ja. Wird. Ich glaube, das mehr sollte man nicht dazu sagen.
Ja, sonst wird es nur Quatsch.
Genau. Aber was ich noch sagen will zum Schluss, nochmal der Hinweis darauf, wir haben Februar. Wir haben schon gesagt, da steht ja auch ein bisschen unser heutiger Podcast. 10 Jahre Ausdauerblog, wir feiern Geburtstag. Wir feiern auch den Geburtstag vom Ausdauerclub. Und deswegen gibt es im Februar eine Aktion, und zwar einen Monat gratis im Ausdauerclub. Also wann immer du dich im Februar anmeldest, bekommst du einen Monat den Ausdauerclub gratis zum Trainieren, zum Ausprobieren, um einfach mal zu schauen, wie cool die ganze Sache ist. Und deswegen alle Infos findest du unter www.ausdauerclub.de. Und dort würden wir uns freuen, wenn viele dabei sind und wir viele neue Mitglieder begrüßen können und dürfen.
Sehr schön.
Gut, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.